Ja, also oft hat man einfach Nackenbeschwerden. Viele Menschen wollen immer wieder hier massiert werden, gehen zur Osteopathie, zur Physiotherapie und haben das Gefühl irgendwie, es wird nie locker oder eine Seite ist immer mehr verspannt. Tinnitus kann mit ein Thema sein über das Kiefergelenk und den Atlas, da gibt es Verbindungen.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem schönen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Wir sprechen in der kommenden Stunde wieder über unsere Zähne und vor allem unseren Kiefer. Ich habe ja schon die ein oder andere Folge zu diesem Thema gemacht und ich sage es euch, es ist unerschöpflich, weil wir Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher uns gar nicht vorstellen können, welche enorme Auswirkung unsere Zähne und unser Kiefer nicht nur auf unseren kompletten Bewegungsapparat haben, sondern tatsächlich auf unser ganzheitliches Wohlbefinden. Und dazu gehört auch die Seele. Mein Gast in dieser Folge geht los für dieses Thema, auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte, von der sie uns heute ein bisschen berichten wird. Sie ist Sportwissenschaftlerin, sie ist Osteopathin und sie ist Applied Kinesiologin, hat mittlerweile ihr eigenes Unternehmen gegründet und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Annika Wufka. Herzlich willkommen, liebe Annika.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich so, dass du da bist. Wir haben dieses Gespräch ja schon einige Zeit vor, ich glaube jetzt über ein Jahr, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Dann passierte bei dir ganz viel Aufregendes in deinem Leben und nun bist du da mit eigener Firma und einer eigenen Vision, die du schon lange hast. Jetzt in diesem Moment, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
Sehr gut. Mit dir fühle ich mich sehr gut. Sehr aufgehoben und eigentlich auch sehr ruhig. Und ich freue mich, dass ich endlich jetzt hier bin, nach so langer Zeit auch.
Ja.
Sehr schön.
Liebe Annika, wir haben das Jahr 2026, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen. Welche Annika hätte ich vor 10 oder 12 Jahren kennengelernt? Was waren die Themen, die dich beschäftigt haben? Womit hattest du gesundheitlich und körperlich zu kämpfen?
Also vor 15 Jahren, 10 bis 15 Jahren ungefähr, war es so, dass ich Bundesliga-Fußballspielerin war und dann ein Compartment-Syndrom hatte in beiden Beinen, beiden Unterschenkeln. Und das kam nicht durch einen Unfall, sondern es hat sich selbstständig aufgebaut. Und das kannte man eigentlich zu dieser Zeit nicht. Auch die Ärzte waren da so ein bisschen überfragt, in welche Richtung das geht. Man konnte dann nur immer so dagegen operieren. Und so hatte ich eben mehrere Operationen und es ging immer um Durchblutung haben, Durchblutung nicht mehr haben in beiden Beinen. Und da war ich dann in einer ja auch mentalen schwierigen Phase, weil eigentlich hatte ich mir meine Zukunft anders vorgestellt. Eigentlich dachte ich mir, ich werde da Sportlerin und gehe als Sportwissenschaftsstudentin meinen Weg auch sehr viel mehr im Sport. Und das Leben hat mich dann eigentlich gebracht in eine andere Richtung.
Wie hieß dieses Syndrom?
Compartment-Syndrom nennt man das. Kompartiment, das sind die Faszien, die Hüllen des Muskels. Und die, wenn sich zuziehen und zu viel Spannung aufbauen, dann erdrücken die den Muskel. Und es kommt zu einer Akutreaktion im Körper, wogegen sich sofort hoher Druck aufbaut und eigentlich die Muskeln absterben. Und man da sehr, sehr schnell auch reagieren muss in Notfällen. Und sehr viele Athleten auch, die zum Beispiel im Paralympischen Sportbereich sind, hatten ein Compartment-Syndrom und sind zum Beispiel Bein oder Unterschenkel oder Arm amputiert. Das kommt da oft aus dieser Richtung und es kommt öfter jetzt auch immer mehr im Sport, dass man das so mal hört, von so Schienbeinschmerzen, die sich dann, die eskalieren und zu einem Compartment-Syndrom werden, aber in meiner Zeit eigentlich noch relativ wenig, vor allem bei, ich war ja jung, eigentlich athletisch komplett austrainiert und alle Blutwerte, alle sonstigen Werte in meinem Körper waren optimal. Ich hatte überall Optimalwerte und man konnte sich das nicht so richtig erklären. Und deswegen war das sehr schwer auch zu diagnostizieren. Man hat es auch sehr lange nicht erkannt.
Wie war die Prognose damals?
Auf jeden Fall kein Sport mehr. Mhm. Also Athletik und Sport, wusste man gleich, dass der Fußball und dass das vorbei war. Meine erste Operation, ab da bin ich eigentlich nie wieder auf dem Platz gestanden. Und dann gingen 2 Jahre Operationen und Rehabilitationen los. Davor war auch schon mal ein Kreuzbandriss während meiner aktiven Laufbahn. Und so war dann eigentlich Krankenhaus und Reha. Und parallel habe ich das Studium natürlich auch noch gemacht und immer versucht, zum Teil auch aus dem Krankenhaus raus, damals Sportwissenschaft an der TU München abzuschließen, wobei ich tolle Dozenten und tolle Kommilitonen hatte, die mich auch durch diese Zeit sehr gut begleitet haben, muss ich sagen.
Ja. Wann in deiner Geschichte wurde dir die Bedeutung deines Kiefers, deiner Zähne in Zusammenhang mit deiner Diagnostik und ja, mit all den Problemen bewusst, mit denen du zu kämpfen hattest?
Eigentlich, ich hatte eine sehr interessante Begegnung. Ich denke oft an sie zurück. Dr. Renate Vera Rusival. Und das war eine Heilpraktikerin und Biochemikerin. Und das war eine der ersten, die, nachdem ich vom Krankenhaus entlassen wurde und es mir eigentlich immer noch schlecht ging und ich zwar jetzt erstmal die OPs so hatte, dass man nicht irgendwie dann amputiert hat, aber ich konnte wieder laufen, also ich war im Rollstuhl, musste Reha machen, beide Beine waren komplett geschient, also eine Treppenstufe allein schon zu gehen, war irgendwie so ein Martyrium, und ich war total verzweifelt, weil ich wurde zwar jetzt erstmal dann entlassen, aber es war ja noch keine Heilung, so dass ich eigentlich am Leben wieder irgendwie teilnehmen konnte. Und ich bin über Umwege auch zu ihr gekommen. Das Leben für mich gefühlt hat uns irgendwie so zusammengeführt. Und sie hat immer gesagt, es liegt an den Zähnen. Es kommt von den Zähnen. Und so oft ich auch beim Zahnarzt war, wurde mir bestätigt, meine Zähne sind wunderbar. An meinen Zähnen ist nichts.
Also alle kein Wurzeln, Karies.
Kein Karies, genau. Also ich hatte mal so 1, 2, 3 Füllungen bekommen. Mehr war da eigentlich nicht. Weiße Zähne wurden irgendwann entfernt. So eigentlich keine Kieferorthopädie hatte ich. Also jeder Zahnarzt, bei dem ich war, hat mir gesagt, nee, an den Zähnen liegt es nicht. Und dann hatte ich aber irgendwie keine Lösung. Und dann bin ich aber zu Zahnärzten gekommen tatsächlich, weil ich so verzweifelt war, wo ich dann gesagt habe, bitte mach einfach jetzt diese Füllung raus, weil die Kinesiologin sagt, es liegt auch an deinen Zahnfüllungen und an dem, was in dich eingebaut wurde.
Amalgam damals, oder?
Nee, das waren normale Zahnfüllungen, Kunststofffüllungen.
Ah, ja.
Also es gibt ganz viele verschiedene Kunststofffüllungen und wir haben eine Biochemie in unserem Körper und die eine Physiologie ist für diesen Stoff geeignet und das andere System schafft diesen Stoff vielleicht weniger gut. Und Muskeln ist ein System, wo auch sehr viel mit über das Lymphsystem und über das in allem in Verbindung stehen, wo es auch immer um Entgiftung und Vergiftung und diese Themen geht, wo sehr schnell auch reagieren kann. Da weiß man, dass viele Krankheiten auch mit Metallen oder Giften im Körper in Verbindung stehen. Genau, und so hat man dann bei mir damals diese Füllungen entfernt und den Biss nochmal neu eingestellt. Damals noch sehr anfänglich im Vergleich zu was ich jetzt so sehe oder was wir jetzt so machen. Aber innerhalb von 2 Monaten ging es mir eigentlich wieder gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wow, also ich muss das lernen, ich muss Osteopathie studieren, die ganze Kinesiologie, TCM, mich damit beschäftigen, Meridianlehre, Verbindungen, Biomechanik, Biochemie und muss das mehr verbinden, Zahnmedizin und Osteopathie, Homöopathie, Heilpraktik, normale Medizin. Weil das ist ein Bereich, den mir kein einziger Arzt gesagt hat, in meiner ganzen Suche, in meiner ganzen Genesung.
Also ich fasse das mal zusammen. Da ist eine junge Frau, die spielt Fußball-Bundesliga, hat irgendwann Schmerzen in den Unterschenkeln, stellt sich heraus, relativ seltene Erkrankung, das Compartment-Syndrom, die Möglichkeit einer Amputation stand im Raum. Du hast viele Schmerzen, viele Operationen über dich ergehen lassen. Und dann würfelt dir das Leben eine Biochemikerin hin und eine Heilpraktikerin und die sagt, du musst deine Zähne anschauen. Und also die Schulmedizin hat keine Idee, woher diese Krankheit, diese Erkrankung, dieses Syndrom kommt. Und dann dauert es ein paar Wochen und deine ganze Symptomatik löst sich in Luft auf.
Ja. Natürlich haben wir auch noch ein bisschen ausgeleitet, das kommt immer so mit dazu. Aber man darf diese Verbindungen ja immer sehr schwer in der Medizin in Zusammenhang stellen. Das ist, leider sind wir immer noch in dem Bereich, wo man auch immer sehr viel aufpassen muss, weil es keine wissenschaftlichen Beweise, Belege dafür gibt. Ich kann nur sagen, an meinem eigenen Körper habe ich so erlebt und ich begleite jetzt seitdem sehr viele Menschen, genau in diesen Zusammenhängen, die man nicht vermutet und nicht denkt und man ist überrascht.
Also das kann ich nur bestätigen und danke für deinen Hinweis. Das ist natürlich super wichtig, klar. Ja. Ne? Wir geben hier keine Heilversprechen. Ich bin keine Ärztin, du bist keine Ärztin.
Genau.
Wir sind keine Schulmediziner, sondern du teilst hier deine Geschichte. Wenn ich über Trauma-Integration oder Traumaheilung spreche, teile ich auch nur meine persönliche Geschichte. Und wer sich daraus was mitnimmt, wunderbar. Und wer nicht, genauso gut. Und wir haben uns ja kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die mit doppelten Bandscheibenvorfällen, mit zweien an der Art körperlich unglaublich zu kämpfen hatte und die auch das Leben irgendwie mit dir zusammengewürfelt hat, warum auch immer. Und die spricht noch heute über dich und sagt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte ohne die Annika, weil eine zweite Operation an der Halswirbelsäule nach dem doppelten Vorfall so abgewendet werden konnte über eine Schiene, die du für sie hergestellt hast. Ich versuche mich mal so ein bisschen ranzutasten an dieses hochkomplexe Thema. Du arbeitest mit dem Kiefer, du arbeitest mit Zahnstellungen, aber es geht eben auch um einen viel feineren Blick auch auf diesen ganzen Beißapparat. Jetzt, wenn man das überhaupt beantworten kann, was glaubst du, ist eines der größten Probleme, mit dem viele Menschen zu tun haben, ohne es vielleicht zu wissen? Ist es eine Fehlstellung der Zähne? Ist es das Zähneknirschen? Ist es das Pressen? Was ist es?
Also ich denke, es ist eine Verbindung. Es sind sehr oft, wir sagen dazu immer Silent Inflammation, stille, unentdeckte Entzündungen.
Entzündungsherde.
Entzündungsherde, die man so nicht auf dem Schirm hat, die oft die Medizin auch so, die Humanmedizin und die Orthopädik und so weiter so nicht auf dem Schirm hat. Es ist, es geht um Materialien, die in einen eingebaut werden, worüber man ja oft auch gar nicht nachdenkt. Man geht einfach zum Zahnarzt, der sagt, du brauchst eine Füllung, hast ja einen Karies, ich mach das mal schnell und dann kommt irgendein Füllungsmaterial rein. Ob das für dich biokompatibel ist oder bioverträglich, das wird da meistens nicht beachtet. Und es ist permanent 24 Stunden, jeden Tag die Woche, aber in dich eingebaut und in deiner Schleimhaut. Und wir reden immer über Magen-Darm, über Schleimhäute, über wie wichtig diese Bereiche sind. Und so ist es aber auch über den Speichel und über den Mund. Stehst du immer in Interaktion mit deinem restlichen Körper, Amalgam, Implantate mit Materialien, Kronen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie wenig dazu beachtet wird. Und zusätzlich ist es natürlich der Biss, es gibt interessante Denkmodelle, sage ich mal so, wo betrachtet wird, inwieweit spielen die Zähne vom Biss her auch für das Gehirn und für die Psychologie eine wichtige Rolle. Und wir gehen davon aus, in der Ganzheitlichkeit, so wie die Zähne beißen, wie die Zähne knirschen, können wir gewisse Gehirnareale anspielen und auch Themen, mentale, psychologische Themen betrachten. Und deswegen ist auch oft das Beißen, Pressen und Knirschen dabei eine sehr interessante Komponente, weil man davon ausgeht, dass man darüber auch neue Hirnkapazität und in neue Gehirnareale kommt, um Themen vielschichtiger betrachten und zum Teil auch lösen zu können. Wenn man aber bedenkt, wie welche Härte eigener Zahn hat und welche Härte oft Keramik, Kronen oder sonstige Zahnersatzmaterialien haben, dann ist das ein komplett großer Unterschied.
Und manche Zähne sind irre hart, ne?
Ja, aber im Vergleich zu Keramik weich.
Ah, ja,
eigene
okay.
Zähne kriegst du eingeknirscht. Mhm. Keramiken einzuknirschen, da braucht man schon sehr viel Kraft. Und da entstehen dann auch oft diese muskulären Dysfunktionen, weil wir über das Kiefergelenk mit unserer Halswirbelsäule, mit unserem restlichen Körper in Verbindung sind. Und so kann es da einfach zu extremen Spannungsmustern kommen, die zum einen das Mentale beeinträchtigen und zum anderen das Physische, das Körperliche.
Ich bin immer noch erstaunt, weil mir nach wie vor Menschen begegnen, die zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule haben und keiner hat sich je den Kiefer angeschaut.
Ja.
Und ich frage, hast du eine Schiene? Nee, ich habe keine Schiene. Und ich denke so, gibt es überhaupt irgendjemand auf der Welt, der noch keine Schiene hat? Das gibt's ja gar nicht, weil ich kenne überhaupt niemanden, der nicht entweder presst oder knirscht.
Ja. Ich glaube, Pressen und Knirschen per se ist gar nicht das Problem, weil wir wollen ja unsere Mentalität entwickeln. Sogar kleine Kinder, wenn Entwicklungsprozesse machen, knirschen. Das ist auch ein, glaube ich, wichtiger Bestandteil unseres Seins. Das Problem ist nur, wenn das zu so großen Dysfunktion entführt, weil gewisse Dinge falsch sind in deinem Biss. Und dann kommt es zu dem Problem. Und Schienen, ich höre das oft, ja, ich habe schon eine Schiene oder ich habe schon die fünfte Schiene. Ich sag immer, das ist ungefähr so wie Autofahren. Du kannst mit der Postkutsche daherkommen, mit dem Klapprad, mit dem Fiat 500 oder halt mit dem Porsche. Und so wird irgendwie dein Körper auch sein. Und da gibt's auch sehr, sehr große Unterschiede. Und eine Knieschiene hat nichts damit zu tun, wie dein Kiefergelenk von der Funktion mit deinem Atlas und deinen Organen eingestellt ist.
Was heißt, Menschen haben einen Fehlbiss?
Also, wir haben unser Kiefergelenk. Und das Kiefergelenk steht so mit dem in der Fossa und muss gewisse Bewegungen machen können. Und die Zähne brauchen eine gewisse Höhe und eine gewisse Statik, damit dieses Kiefergelenk da schön zentriert drin stehen kann. Über neue Kronen, über Zahnimplantationen. Das ist wie ein Flickerlteppich. Man macht mal hier was, man macht mal da was. Und so adaptieren immer die Muskeln, aber das Kiefergelenk ist gar nicht optimal dann mehr in seiner Stellung. Und oft wird das auch nicht unbedingt immer beachtet, wenn man eine neue Krone macht oder wenn man eine Füllung macht. Da sagt jetzt nicht der Zahnarzt, wie steht jetzt gerade dein Kieferköpfchen und dein TMG, also dein Kiefergelenk. Und das ist was, wo ich versuche, noch mehr Achtung auch zu schüren und mehr Wissen zu verbreiten darüber, dass der Mensch es eigentlich auch selber weiß, wann entsteht eine Dysfunktion, was ist überhaupt eine Dysfunktion, wie erkenne ich sie selber, wie fühle ich sie und wenn ich sie fühle, wo kann ich hingehen, um Hilfe zu bekommen und wer sieht meinen Körper im Gesamten. Und so kann man über das Gelenk, das Kiefergelenk, wunderschön den Atlas einstellen. Und da freuen wir Osteopathen uns, weil das Schlimmste für uns Osteopathen ist, wenn Patienten kommen und wir die osteopathisch behandeln und die Ursache im Mund liegt und wir da nie Erfolge haben können, weil wir den Mund nehmen wir in die Behandlung mit und am Ende von der Behandlung und den Biss.
Der Atlas ist der erste Halswirbel,
ja.
Spielt bei Trauma auch eine Riesenrolle.
Ja.
Es wird viel diskutiert über Atlasbehandlungen, die nicht ganz ohne sind und die, glaube ich, auch nicht jeder einfach so machen sollte.
Ja. Definitiv.
Magst du uns noch ein bisschen was erzählen über den Atlas und warum seine Bedeutung so enorm ist in unserem Körper?
Ich glaube, es hat auch eine sehr hohe spirituelle Bedeutung, für mich zumindest. Weil wir haben den Schädel und wir haben das Kronenchakra. Wir wissen alle über Stirn und Kronenchakra, die Verbindung nach oben. Und wir haben den Körper, den menschlichen Körper. Und dazwischen bewegt sich so ein bisschen der Atlas. Der Atlas ist so die Verbindung zwischen dem Kranium, dem Schädel, dem Bewusstsein und dem physischen Körper und dem restlichen Körper, also dem Organsystem, allen Muskeln und den Rest Wirbelkörpern. Und der verbindet so ein bisschen diese zwei Elemente miteinander und ist sehr sensibel auf Stellungen, also auf Bissveränderungen, auf Unfälle, auf Traumen, reagiert sehr oft der Atlas. Und am Atlas vorbei führt einer der wichtigsten Nerven, der Nervus vagus. Der Nervus vagus ist der Chef aller inneren Organe.
Der Heilnerv.
Der Heilnerv, genau. Und der möchte frei fließen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Atlas in Freiheit zentriert, in Leichtigkeit stehen kann und nicht von allen Seiten immer eine geklatscht bekommt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben, aber während Annika gerade gesprochen hat, hatte ich eine Gänsehaut wieder einmal am ganzen Körper. Das finde ich immer sehr bemerkenswert. Und war es nicht Atlas, der die ganze Welt auf seinen Schultern trägt?
Ja. Auch, ja. Also man sieht, wie weit eigentlich dieses Wissen zurückgeht und wie oft der Mensch immer wieder Wissen vergisst, das eigentlich schon da war.
Ja. Woran könnte ich merken, dass mein Atlas nicht so steht, wie er im besten Fall stehen sollte? Wie könnte sich das körperlich zeigen?
Ja, also oft hat man einfach Nackenbeschwerden. Viele Menschen wollen immer wieder hier massiert werden, gehen zur Osteopathie, zur Physiotherapie und haben das Gefühl irgendwie, es wird nie locker oder eine Seite ist immer mehr verspannt. Tinnitus kann mit ein Thema sein über das Kiefergelenk und den Atlas, da gibt es Verbindungen. Und das sind so Bereiche, Schwindel, alles, wo Erschöpfung auch. Wenn der Atlas und der Nervus vagus blockiert sind, nicht richtig fließen können, hat man auch immer diese Müdigkeits- und Erschöpfungsthemen. So der Geist ist nicht richtig wach. Man ist da, aber man hat kein Feuer. Man ist ohne Energie, energielos. Auch solche Themen werden oft vergessen können, auch mit Atlas, Zähnenbiss. und Ganzheitlichkeit im Körper in Verbindung stehen natürlich.
Mhm. Diese Thematik mit der Schiene. Du hast schon gesagt, Menschen sagen dann, ja, aber ich habe ja schon eine Schiene. Ich kenne übrigens Menschen, die beißen Schienen durch.
Ja.
Was glaubst du, man sagt ja so, man zermalmt dann nachts irgendwie seine Probleme, wenn man die ganzen Zähne, mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, bis ich dich kennengelernt habe, dass meine Zähne so gerade sind hier unten, weil ich die einfach im Laufe der Jahre abgeschliffen habe und dass die eigentlich ganz anders aussehen sollten.
Ja.
Das war mir so nicht bewusst. Was passiert dann nachts? Was zermalmen wir?
Was zermalmen wir? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man jemals die Antwort dazu finden wird. Zum einen, wenn man natürlich, wenn der Biss einem nicht ganz passt, dann probiert man die ganze Nacht diesen Biss so hinzuknirschen, bis der hoffentlich irgendwann passt. Man verliert aber dadurch immer wieder an Höhe.
Ah, interessant.
Was dazu führt, dass das Gelenk weiter in die das Gelenkköpfchen weiter in die Fossa rutscht.
Warte ganz kurz, das finde ich super interessant. Also das heißt, der Körper versucht quasi wieder Balance herzustellen, weil der Biss nicht so ist, wie er sein sollte.
Genau. Wenn man die Zähne anfängt zu lesen, erzählen die ganz tolle Geschichten. Und die sagen dir wirklich, was der Körper braucht oder warum er was tut. Manchmal knirschen wir oder die Menschen versuchen, den Biss wieder herzustellen, weil einfach irgendwelche Kontaktpunkte nicht so sind, wie die das organisch und mental bräuchten. Und wenn wir in der Kieferorthopädie denken, da wird Kieferorthopädie gemacht bei Kindern und die Frage ist, welcher Charakter bräuchte eigentlich welchen Biss? Welches Kind ist eigentlich für welchen Biss geeignet? Die Eckzähne alleine in der ganzheitlichen Medizin, in der Meridianlehre, stehen zum Beispiel für die Leber und für die Galle. Und wir haben Menschen, die sind eher Lebertypen und wir haben Menschen, die sind eher Magentypen. Und eigentlich sollte man all das in eine gute Behandlung mit einfließen lassen. Mhm. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass auch der Mensch individueller in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten betrachtet wird und wir nicht eine Kieferorthopädie auch mehr machen, wo fast alle Kinder ähnlich behandelt werden. So, das gibt große Unterschiede. Und so machen wir unsere Kinder.
Mhm. Möchte an dieser Stelle kurz verweisen auf zwei Folgen, die ich schon gemacht habe zu dem Thema, nämlich zum einen mit Dr. Iva Ehrlicher, die ist in diesem Jahr erschienen, und auch Dr. Alexander Neubauer, den du ja, glaube ich, auch kennst. Du hast gerade gesagt, die Zähne erzählen so tolle Geschichten und symbolisieren auch Dinge aus unserem Leben. Welche Geschichten erzählen unsere Zähne?
Alle. Also an unseren Zähnen können wir alle sehen. Ich glaube, alle Traumen, die wir erlebt haben, wir haben so viele Verbindungen darüber zwischen männlichen Seiten, weiblichen Seiten, der spirituellen Sicht, aber wir wollen nicht nur immer in die spirituelle Richtung, sondern auch in die Wissenschaftlichkeit. Also es gibt einfach so tolle Verbindungen zwischen Zahn, Organ, Körper, Bereichen und jeder einzelne Zahn steht einfach für einen unterschiedlichen Weg in deinem Körper. Und wenn man diesen Weg erkennt, dann kann man das lesen, welcher Zahn am meisten Belastung hat, am meisten geknirscht wird, welcher vielleicht die meiste Last trägt, welcher keine Last trägt, welcher Spieler darf mitspielen und welcher Spieler sitzt nur auf der Ersatzbank und wird irgendwann mürbe und möchte vielleicht aber mit anpacken. Und so versuchen wir das eben immer zu optimieren. Und wenn man das lesen kann, dann kann man da ganz tolle Erfolge haben.
Annika hat mir zum Beispiel in den Mund geschaut und hat gesagt, das ist ein Mutterthema. Wo hast du das gesehen? An welchem Zahn erkennt man ein Mutterthema? Na, was steht bei dir jetzt im September morgens so auf dem Frühstückstisch? Ich weiß, wenn man es eilig hat, dann ist das mit dem gesunden Essen so eine Sache. Aber denk dran, in der Früh gießt du dein Fundament für den ganzen Tag. Und wenn du deinem Körper wenig Energie zuführst, dann kannst du später auch nur wenig von ihm abrufen. Also Augen auf bei der Frühstückswahl. Und schnell und gesund muss sich auch gar nicht ausschließen. Egal, ob dein Herz für Porridge oder Granola schlägt, du eine unendliche Vielfalt an Nuss-Snacks oder Nussmusen liebst oder besonderen Wert auf eine ausreichende Proteinzufuhr in deiner Ernährung legst, bei Koro wirst du auf jeden Fall fündig. Besonders Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns lange satt und sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen die Signalübertragung im Gehirn und halten uns somit mental auf Zack. Auch in der veganen Ernährung darf Protein nicht fehlen und die findest du bei Koro zum Beispiel in den rein pflanzlichen Eiweißshakes, die ich persönlich gerne mit Mandel- oder Kokosmilch mixe oder auch mal in den Joghurt rühre. Mit dem Code GETHAPPY gibt's für meine Community wie immer 5% auf das komplette Sortiment. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist gigantisch. Ich muss gestehen, auch ich finde jedes Mal irgendwas, was ich noch nicht entdeckt habe.
Also wir haben Zähne, die für verschiedene... Da sind wir aber jetzt schon sehr weit weg aus der Wissenschaftlichkeit natürlich. Wir haben Zähne, die für Ahnen auch stehen. Mhm. Sogar sowas startet.
Meine Hörerschaft liebt solche Themen. Also
ja, das kann man nicht in jeder Folge und überall bringen. Aber wir haben natürlich eine mütterliche Seite und eine väterliche Seite. Und wir haben Zähne, auf die wir uns stützen können und auf die wir uns stützen wollen. Oberkiefer und Unterkiefer in der spirituellen Sicht. Geht man davon aus, dass der Unterkiefer oft das ist, worauf wir uns stützen. Der Oberkiefer ist auch das, was wir selber ausbilden, unsere eigene Weiblichkeit oder ob wir uns auf die Weiblichkeit der Familie stützen. Mhm. Und diese Stützen haben wir entweder oder nicht mehr oder zu viel oder zu wenig. Und daran kann man ganz schön erkennen, in spiritueller Richtung auch, was man da sehen kann.
Mhm. Also ich kann dir sagen, um dir ein bisschen den Druck zu nehmen, also ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch eine Verabredung mit der Dr. Anne Karl. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Anne ist ja auch wirklich der Knaller. Und ich hatte jetzt, also ich verstehe das, weil wir natürlich auch immer noch so ein bisschen vorsichtig sind. Kann man das sagen? Oder ist das Schwurbelei? Und ich hatte neulich, es ist ein bisschen off-topic, aber ich mag es teilen an der Stelle, eine Beratung bei einer Rechtsanwältin, weil es um ein Thema ging. Und sie hat mir quasi so meine Möglichkeiten auf juristischer Seite aufgeführt. Ich habe mir das so alles angehört und irgendwann habe ich gesagt, ich sage Ihnen jetzt was, das mag in Ihren Ohren ein bisschen komisch klingen, aber es fühlt sich energetisch für mich komplett falsch an. So. Und dann sagt die zu mir, ich habe mir ja ihre Internetseite angeschaut und ich habe vielleicht nicht die gleichen Ausbildungen gemacht wie sie, aber ich habe auch Ausbildungen in Energiearbeit und ich denke, sie haben recht.
Ja, super.
Eine Juristin.
Ja.
Und das fand ich auch richtig cool.
Ja.
Dass sich das so ein bisschen, dass wir uns mehr trauen und dass es in
sich
eine,
öffnet.
Dass sich das öffnet und dass wir auch mal trauen, über das zu sprechen, was wir eben nicht empirisch beweisen können.
Ja, ich arbeite ja mit, meine Arbeit ist mit Ärzten.
Also genau, du arbeitest mit Ärzten zusammen.
Aber mit Ärzten, mein Unternehmen ist wirklich mit Ärzten. Also ich verbringe meine ganzen Tage nur mit Ärzten und ich bin immer in der Medizin. Und wir messen schon viele Dinge auch. Das heißt, man ist da wirklich sehr viel auch in der Wissenschaftlichkeit und wir versuchen immer mehr rauszufinden, auch welche Muskeln durch was, welche Kräfte tatsächlich bekommen und so das über die Zahnmedizin immer mehr umzusetzen.
Mhm.
Und man bewegt sich da total in Messbereichen auch und in purer Medizin. Aber man darf auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und auch die anderen Bereiche mit reinholen.
Also Joe Dispenza versucht ja seit vielen Jahren mit Unterstützung der Universität von Kalifornien ohne Ende, also er versucht das nicht, sondern er sammelt Daten wie kaum ein anderer. Also da träumen große Labors davon.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich 22 in Amerika war, bei einem 6-Tage-Event, bei einem Weeklong, da war die Universität von Kalifornien auch mit an Bord und die haben quasi während der Meditation auch versucht im Raum zu messen. Also nicht nur EEG an den Teilnehmern und so, sondern auch im Raum. Und da war ein Professor dabei in einem Talk und der hat gesagt, something is happening in this room and we don't know what it is. Also etwas passiert in diesem Raum, wenn meditiert wird, aber wir wissen nicht, was es ist.
Ja.
Und kriegt er wieder eine Gänsehaut.
Ja.
Also wie du sagst, ne, natürlich versucht auch die Wissenschaft dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, ob das jemals gelingt. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon, ja. Es ist einfach so wenig auch vom Körper noch bekannt,
ja.
Verbindungen. Und das ist oft so das Thema, wo man immer in Verteidigungspositionen kommt, auch in der Medizin sich rechtfertigen zu müssen, obwohl sehr viele Verbindungen und Zusammenhänge bei weitem nicht erforscht sind. Wer weiß, ob man sie jemals erforschen kann. Und dennoch kann man sie oft einsetzen, auch um Gesundheit noch mal mehr in den Körper zu bekommen.
Ich finde es mega, mega spannend. Auch total interessant ist die Stellung der Zähne. Ich habe mir jetzt neulich mal erklären lassen, wie die eigentlich im Kiefer drin hängen. Ja. Nämlich, dass die quasi wie oben so angebracht sind. Also ich dachte, es sei so alles total fest, aber die sind auch beweglich.
Ja.
Und ich habe es deswegen erfahren, weil, und das fandst du auch ganz gut, ich dachte immer, ich könnte in die Kamera zeigen, nach. Ich dachte mal, meine beiden Eckzähne würden vorstehen. Und habe jetzt aber gelernt, nein, meine Schneidezähne haben sich in zweite Reihe verabschiedet, aber eigentlich gehören die nach vorne. Und man kann die nach vorne holen über mehrere Monate, auch ohne eine feste Spange. Und das mache ich jetzt, weil auch das hat scheinbar Symbolcharakter, ne? Die beiden Schneidezähne.
Ich muss sagen, was ich an der Stelle sogar auch super spannend finde, ist auch die Frage, warum haben denn die Frontzähne sich nach hinten verabschiedet?
Genau.
Es ist ja immer die Frage, wann hole ich sie vor und warum wollen sie nach hinten? Und wie ist denn eigentlich der Biss so, dass wir ihn bräuchten? Man sagt auch, dass die Frontzähne sehr zum einen ihre Blasemeridian in der Meridianlehre, wo du tolle Verbindungen in dem Körper auch über Muskeln hast. Und zum anderen stehen die ja auch sehr viel für das Mentale. In der Osteopathie haben wir die Sutura Palatina Mediana im Oberkiefer. Der Oberkiefer besteht aus zwei Teilen. Da arbeiten wir sehr viel auch über die Frontzähne und über die Sutura, also über die Schädelnaht, die ganze kraniale Bewegung des Kopfes mit inszeniert quasi. Und so haben die Frontzähne dann eine sehr hohe Wertigkeit. Und wenn die abgeknirscht sind, passieren auch immer Stauchungen im osteopathischen Sinne in den gesamten Schädel. Und das, denke ich, gibt's aber auch keine Studienlage, verändert Wesenszüge und sorgt vielleicht auch dazu, dass wir in mancher Sache vielleicht auch entweder offener oder gehemmter oder wie auch immer sind, weil uns das Gehirn wieder spiegelt, was auch der Biss und unsere Zähne da machen.
Betrifft ja im Grunde genommen jeden. Ich meine, wessen Zähne stehen schon glasklar in einer Reihe, ne? Aber sich zu fragen, ja, aber warum sind die denn überhaupt in die zweite Reihe getreten, wenn sie da gar nicht hingehören?
Ja, und vor allem auch in verschiedenen Lebenssituationen und Phasen entwickeln sich unsere Zähne mit, weil du schon sagst, sie sind nicht fest im Kiefer verankert, sondern die sind über die Chapey-Phasen, über Fasern im Halteapparat aufgehängt. Darum können Kinder, auch wenn die Zähne auswackeln, bleiben die manchmal an so einem Faden hängen. Das sind die Aufhängungen. Und so entwickeln sich auch die Zähne in unterschiedlichen Lebenssituationen mit. Und da finde ich auch, kann man auch bei der Gelegenheit mal darüber nachdenken, warum das so wichtig ist, dass wir im Fluss und in Bewegung bleiben. Und was wir auch oft in der Zahnmedizin machen, wenn wir das dann zum Beispiel wie über Retainer, eines meiner Lieblingsthemen, fixieren. Wo über Retainer, die man hinter den Zähnen befestigt mit Kunststoff, die Zähne einfach dort gehalten werden, wo die Kieferorthopädie sie hingestellt hat. Und keiner fragt, warum bewegen die sich denn oder warum würden die sich denn wieder verschieben und wie bräuchte vielleicht individuell dieser Mensch die Funktion der Zähne, dass die sich eben nicht verschieben würden. Solche Themen, denke ich, kann man auch mal hinterfragen. Und wie du schon sagst, alles ist in Bewegung und manchmal ist dann auch der Abschnitt da, wo wieder Offenheit, Freiheit und das eigene nach vorne gehen kommen darf.
Für alle, die mit Retainer nichts zu tun haben, was ist das?
Retainer ist ein Draht, das kennen sehr viele, der wird hinter die Zahnleiste im Ober- und im Unterkiefer eingebaut, meistens nach einer kieferorthopädischen Behandlung oder nach Invisalign oder. Und das sieht man in der Osteopathie sehr kritisch und in der Ganzheitlichkeit, weil eben wir von Bewegung leben und auch weil wir im Osteopathiestudium sehr viele Jahre, also ich habe 4 Jahre Osteopathie studiert, 4 Jahre lernen wir die Bewegung des Schädels und wie was miteinander in Verbindung steht, auch über die Zähne. Und da sollte man mal drüber nachdenken, inwieweit man das dann einfach mit einem Eisendraht oder einem Draht aus Titan ist es meistens, gibt es auch aus anderen Materialien natürlich, fixiert. Und was das vielleicht auch für Auswirkungen haben könnte. ohne dass wir darüber groß nachdenken. Und es in fast allen Familien das Thema ist, weil fast alle Kinder bekommen Kieferorthopädie und meistens wird standardmäßig da dann auch ein Retainer eingebaut. Mhm. Und auch bei werdenden Müttern, bei Schwangeren. Also dieses Thema geht sehr weit. Und ich hoffe, dass die Bewegung in Ganzheitlichkeit immer mehr wird, dass auch da die Osteopathie auch in der Zahnmedizin mehr ihren Raum findet.
Mhm. Jetzt arbeitest du, hast du schon erwähnt, mit einer Menge Ärzte, mit Zahnmedizinern. Ja. Wie ist denn deine Wahrnehmung, was so die Offenheit angeht jetzt bei den klassischen Schulmedizinern, die sich vielleicht eben ja jetzt auch mal mit Themen beschäftigen, die sie vor 5 Jahren noch für absolut ausgeschlossen hielten?
Die Bewegung wird natürlich immer größer und immer stärker. Gewisse Ärzte, wie auch du hast Dr. Anne Karl erwähnt, unterstützen natürlich diese ganze Entwicklung, worüber man eigentlich nur in jeglicher Phase, in jeglicher Sicht glücklich sein kann, weil es das Wissen insgesamt einfach erhöht, auch für die normale Bevölkerung und für den normalen Bürger oder die Mütter oder die Kinder, die sich jetzt nicht Tag ein, Tag aus mit Retainern und Kieferorthopädie beschäftigen. Da hat jeder seinen Beruf und jeder hat seinen Alltagsstress. Mhm. Dafür gibt's eigentlich ja Fachkräfte, um das Wissen halt auch zu erhöhen und zu verbreiten. Und natürlich arbeite ich mit Ärzten, die da im Bewusstsein schon sehr weit fortgeschritten sind. Sonst macht auch die Zusammenarbeit, ist dadurch sonst immer sehr, sehr schwierig, weil man braucht schon auch einen gemeinsamen Blickwinkel und das Verständnis füreinander muss da sein und auch wie viel man durch die Zähne im Körper heilen, behandeln, mitdenken kann, ist da wichtig, dass der Arzt auch diese Sichtweise hat und da auch vielleicht behandeln möchte in eine Richtung, die über den Tellerrand der normalen Zahnmedizin hinausgeht. Aber ich denke auch durch solche immer mehr werdenden Ärzte wird der Druck auf die anderen Ärzte natürlich auch ein bisschen größer, weil die viele Menschen möchten individueller betrachtet werden und möchten wahre Heilung und möchten nicht nur Chirurgie und nicht nur Tabletten und nicht nur Medikamente, sondern wahre Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, der Bereich wird immer größer.
Ja, weil im Grunde genommen ist ja auch jede Beißschiene, jede Knirschschiene ja nur ein Symptomhandling.
Ja.
Aber wer macht sich schon die Mühe zu fragen, ja, aber okay, warum denn eigentlich jede Nacht? Hat es mit Stress zu tun oder versucht der Körper eine Balance herzustellen, die ihm vielleicht fehlt? Denn eigentlich, und das habe ich auch durch dich gelernt, man sich so vorstellt, hier vor unserer Stirn wäre so ein Gewicht, also hier ist ja, wir haben ja eigentlich eine Achse, die so durch den Körper geht und die ja im besten Fall, Annika zum Beispiel schaut mich an und sagt, und außerdem stehst du wie ein Pinguin und das musst du auch. Und es stimmt, ich stand da wie ein Pinguin, immer so die Füße nach außen und das ist einem natürlich überhaupt nicht bewusst. Das heißt, um zu meiner Frage zu kommen, wir sind irgendwie auch alle so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten, ne?
Ja.
In vielfacher Hinsicht.
Ich glaube auch. Also dieses Lot in meinem Projekt und das
Lot,
das wahre Lot des Körpers und des Seins und der Bewegungen, der Gleichmäßigkeit, ist ein großes Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Ist eines meiner Leidenschaftsthemen. Und so habe ich das auch immer mehr und mehr jetzt in das Projekt integriert. Und ich glaube, wenn man in seinem wahren, wirklichen Lot steht und das mal fühlt, wie viel Kraft man dann da auch hat. Und das sind wirklich tolle Bereiche einfach. Ich wünsche jedem, dieses Lot zu finden, zu fühlen und aus seinem Lot heraus leben und denken und handeln zu können.
Mhm. Was glaubst du, warum wir in der Zeit, in der wir leben, warum wir alle so aus dem Lot geraten sind?
Das ist auch also ein sehr spannendes Thema. Wahrscheinlich könnten wir sogar einen neuen Podcast darüber drehen.
Ja.
Aber natürlich kommen sehr viele neue Themen. Also dieses ganze Internet, das ganze Thema Social Media, die Jugendlichen bekommen auch schon so viel Druck von allen Seiten. Die Medizin ist gefühlt irgendwie gesplittet. Wir haben Themen über Impfungen, wir haben Menschen, die für Impfungen sind, wir haben Menschen, die gegen Impfungen sind, wir haben die Bewegungen mit wurzelbehandelten Zähnen, mit Titan-Keramikimplantaten oder Wurzelbehandlungen sind prima. Es gibt so unterschiedliche Denkmuster, die alle so extrem auf aufeinander prallen, habe ich das Gefühl, dass auch oft wenig verziehen wird von Menschen, die vielleicht anders denken. Mhm. Und eigentlich fordert man von jedem immer Toleranz und Akzeptanz und Verständnis. Aber wo ist die schon wirklich dann auch oft zu finden? Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich auch oft stellen sollte. Auch für sich selber muss man, glaube ich, das immer wieder reflektieren. Wie viel toleriere ich wirklich auch von anderen? Und was wäre wahre Toleranz und Nächstenliebe und überhaupt Mitgefühl für Menschen? Manchmal wird so schnell verurteilt und es entsteht so schnell Hass, wo man sich fragt, wie das überhaupt funktionieren und sein kann. Auch oft ohne, dass Menschen sich kennen. Und da sieht man schon, dass unterschwellig sehr viel Wut und Aggression und Schnelligkeit, glaube ich, auch gerade da ist. Und vor allem in unserer Welt. Also es gibt wahrscheinlich Länder, die mehr chillen wie wir.
Also ich war vor 2 Jahren in Sri Lanka für eine Ayurveda-Kur und habe wirklich den Tuk-Tuk-Fahrern bewundernd zugeschaut, wie die einfach den ganzen Tag am Strand stehen und dann haken sie den Strand und dann unterhalten sie sich. Die haben nicht mal ein Handy in der Hand. Die gucken aufs Meer und
total.
Und haben so eine Freude am Sein irgendwie. Ja. Und ich halte es schon auch für ein Phänomen der westlichen Welt. Und manchmal frage ich mich, wären wir nicht alle irgendwie gechillter, wenn wir aufhören würden, uns zu überzeugen?
Ja.
Weißt du, also, und ich denke mir das manchmal, also es hält sich, glaube ich, bei mir noch relativ in Grenzen, aber ich habe teilweise Kommentare unter YouTube-Videos. Wenn ich jetzt sage, es macht gar nichts mit mir, dann wäre das gelogen, aber es ist nicht mehr so, die gehen gar nicht gegen mich, sondern das ist einfach so wirklich menschenverachtend. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und meine Kanal-Policy, auch für euch, für alle Zeiten, ich habe überhaupt nichts damit irgendwie, wenn mich jemand konstruktiv kritisiert oder sagt, hat mir jetzt nicht so gefallen, das Gespräch, oder das fand ich schwierig an der Stelle. Bitte, ne, immer her damit. Aber in dem Moment, wo einer meiner Gäste oder ich beleidigt werden, dann wird der Kommentar gelöscht. Ende. Ja. Das ist meine Hausregel sozusagen. Und was Menschen teilweise echt darunter schreiben, ist wirklich...
Und es sind meistens die, die sich nicht trauen würden, sich vorne hinzusetzen.
Wahrscheinlich.
Oder sich selbst zu zeigen.
Ja, ich staune auch immer drüber, weil ich so denke, ja, dann hör doch den Podcast nicht. Ist doch okay. Aber wieso nimmst du dir denn da eine Viertelstunde Zeit, um deinen Hass in die Welt zu posaunen, den ich sowieso lösche? Sorry.
Ja.
Da bin ich schon immer ein bisschen erstaunt. Und ja, irgendwie hat es ein Tempo.
Ja.
Aufgenommen, finde ich.
Ja.
Und da passt dann auch dieses schöne Thema. Ich glaube, der Kiefer ist der stärkste Muskel im Körper, ne? Oder ist es?
Kiefergelenk, ja, der Masseter. Das sind wahnsinnige Kräfte, wo die zerbeißen können. Nirgendwo im Körper haben wir sonst solche Kräfte. Und es gibt dieses tolle Homunculus-Männchen übrigens in der Medizin auch nochmal. Mhm. Und das schon früher die damaligen Medizinmänner wussten um die Wichtigkeit des Kiefers und des Bisses und der Zähne.
Wie heißt das Männchen?
Homunculus-Männchen.
Aha.
Das ist auch eines, das man im Studium sehr früh lernt, was Medizin betrifft. Genau, aber vielleicht auch nochmal, um auf dein Thema zu kommen. Ich glaube, man muss manchmal die ganze Sache auch ein bisschen anders sehen, weil alleine, wenn sich Menschen die Zeit und die Mühe nehmen, sich mit dem Podcast und mit dir und mit, egal ob positiv oder negativ, sich zu beschäftigen, schürt man schon irgendwas in denen, ob die wollen oder nicht.
Da geht ja, offensichtlich
schon,
geht ja was in Resonanz.
Genau, offensichtlich geht was in Resonanz, sonst würden sie denn gar nicht sehen oder gar nicht in das Leben kommen. Und da hat man wahrscheinlich dann schon eine Entwicklung angestoßen.
Ach guck mal, das ist aber wirklich eine sehr schöne Sichtweise.
Finde ich auch so, denke ich mir das immer. Muss man auch nicht immer alles negativ und schwer sehen.
Ah, das nehme ich mir mit. Das gefällt mir sehr.
Hast schon
gut.
Funken gesät.
Ja. Ja, weil wenn ich auf unser Thema jetzt heute schaue, dann fallen mir Begriffe ein wie Verbissenheit, Zähne zusammen,
Leistungsdruck. Angst zu versagen ja auch oft, Knirschen nach vorne. Das ist echt Wahnsinn, ja.
Wie kann sich die Stellung unserer Zähne, ein Ungleichgewicht aus dem Lot sein, im Bewegungsapparat zeigen?
Ja, also
überall wahrscheinlich.
Überall, ja. Also die Muskeln verziehen sich. Wir haben oft auch Menschen, wo wir schon direkt Gesichtsanomalien erkennen und sehen, wo wir schon denken, also der hat aber ein schiefes Gesicht. Und da geht es schon los eigentlich, dass sich das über die Knochen, jeder Schädel hat ja Schädelnähte. Das ist nicht starr, nicht fest. Das kann sich bewegen, verändern, verdrehen, verziehen. Die Wirbelsäule mit dem Atlas, der das nach unten hin weitergibt. Und von unten kommt ja der Boden gerade wieder dazu. Mhm. Das heißt, wenn von unten der Boden gerade kommt, muss man irgendwo diese Schiefheit in sich ausgleichen. Skoliosen, Wirbelsäulenverkrümmungen, Verdrehungen, Verschiebungen. Eigentlich probiert da nur das System von oben bis unten irgendwie das wieder hinzukriegen. Und manchmal gleicht es da ein bisschen Schiefheit, dann da ein bisschen Schiefheit. Und so versucht man unten den Boden wieder einigermaßen gerade zu treffen.
Mhm.
Beinlängendifferenzen, trotzdem kommt der Boden unten gerade und du musst es in sich am Schluss in dich hinein verschieben.
Ist das was man korrigieren sollte, deiner Meinung nach? Also wenn die Beine unterschiedlich lang sind?
Also wenn die von Geburt an, da schlüpft das Baby raus und von Geburt an ist ein Bein kürzer, dann natürlich nicht. Das Wichtige ist immer, dass dein Becken, dass du dein Becken betrachtest. Wie steht dein Becken? Ist das in sich turquiert? Ist das verstellt? Ist das verschoben? Oder steht es in einer tollen geraden Achse mit dem ISG, Iliosakralgelenk und dem Sacrum, dem Steißbein? Ist das so ein Gefüge, das gleichmäßig steht? Und natürlich sollte man da die Gleichmäßigkeit herkriegen. Ich habe eine tolle Geschichte,
wenn ich
erzählen darf. Und zwar habe ich begleitet eine junge Frau, die hatte einen Tumor, Krebs im Oberschenkel und der wurde das Bein amputiert. Und sie hat dann eine Prothesenversorgung bekommen mit einer Umkehrplastik und dann eine Prothetik angebaut bekommen und hat die aber in einen schiefen Biss, in eine Atlasblockade und in einen Beckendysfunktion angepasst bekommen und hat danach dann immer mich kontaktiert, weil sie Bauchkrämpfe hatte und weil keiner konnte diese Bauchkrämpfe lösen und sie konnte sich eigentlich schon kaum mehr im Alltag normal bewegen. Und dann haben wir ihr Becken korrigiert, ihre Zähne gerade gestellt, ihr Kiefergelenk, alles ins Lot gebracht. Dann hat sich gezeigt, dass die Prothese fast 3 Zentimeter zu lange war. Und natürlich konnte man dann über den Prothesenbauer die Prothese angleichen und in das optimale Lot ihres Körpers integrieren. Und so wurde sie ihre Schmerzen los.
Und gezeigt hat es sich über Bauchschmerzen?
Gezeigt hat es sich über Bauchschmerzen, wo man nie darüber natürlich nachdenken würde, habe ich jetzt vielleicht Bauchschmerzen oder ist mein Stuhl verändert, weil vielleicht irgendwo was nicht ganz passt.
Darm-Hirn-Achse oder wie ist das zu erklären?
Naja, in dem Fall bei ihr war es jetzt wirklich, weil die Prothese zu lang war und dadurch sich das Becken immer verdreht hat. Und wenn sich das Becken verdreht, müssen die Organe ja auch irgendwo hin. Dein Darmausgang und dein Zäkum und dein, so, die müssen irgendwo sigmoid verdrehen sich und versuchen sich an diese knöcherne Situation und Struktur mit anzupassen. Dann wir immer wer ist jetzt Chef im Ring? Knöchern oder muskulär oder organisch oder faszial. Ist wie Henne-Ei, Henne-Ei, aber es wirkt einfach gegenseitig aufeinander.
Ich frage mich gerade so, während ich dir zuhöre, wie wäre das, wenn jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt und jeder Mensch, der mit Kieferorthopädie zu tun hat, auch Osteopath wäre?
Das wäre traumhaft. Wobei ich muss sagen, mein Ansatz ist eher der, dass man einfach interdisziplinär zusammenarbeitet.
Ja, super.
Weil der Zahnarzt ist Zahnarzt und der kann das gut. Wenn ich als Osteopathin jetzt denke, ich muss anfangen, Löcher zu bohren, dann ist das auch, kommt auch nichts Gutes dabei raus. Oder wenn ich implantieren wollen würde. Und so ist es auch mit der Zahnmedizin, glaube ich. Der Zahnarzt hat ein anderes Händchen für den Atlas und für kraniale Systeme und Bewegungen wie der Osteopath, weil wir einfach 4-5 Jahre nichts anderes Tag ein, Tag aus gemacht haben, wie das zu lernen. Und so hat der Zahnarzt 5 Jahre seine Zahnmedizin gelernt. Und was ich immer nicht verstehe, eigentlich muss ein Zahnarzt nicht alles können. Aber du brauchst ein Team. Du brauchst Menschen, die miteinander die Lücken des anderen ausgleichen und so der Mensch im Gesamten betrachtet werden kann. Und ich will gar keinen Arzt jemals ersetzen, sondern ich freue mich, wenn es tolle und gute Ärzte gibt und ich deren Behandlung bereichern darf.
Oder
ergänzen darf.
Das wäre das Prinzip der neuen Zeit. Also es wäre das Prinzip des astrologischen Epochenwandels auch, dass wir Netzwerke bauen und uns quasi mit unserer, wie die Avengers oder die X-Men, quasi jeder bringt so seine Skills mit und dann kreieren wir gemeinsam etwas Wunderbares.
Ja.
Richtig schön.
Das ist wie, es gab immer schon die Sammler. Zum Beispiel früher hat man auch gesagt, es gibt die Sammler und es gibt die,
die Jäger.
Mhm. Und es gibt die, die zu Hause Feuer machen. Mhm. Und jemand, der rausgeht und sammeln will, den wirst du nie ans Feuer setzen können. Dann verliert er sein Wesen und seine Begabung.
Mhm.
So, glaube ich, sollte man das zusammenfügen.
Die Geschichtenerzähler am Feuer. Ich würde so gern einmal noch kurz mit dir über die Dura sprechen. Ich liebe die Dura. Was ist die Dura? Du kannst es viel besser sagen.
Die Dura ist die Gehirnhaut.
Mhm.
Wir haben Dura Mater und wir haben eine Gehirnhaut, die den gesamten Schädel auskleidet. Die geht wie eine Sichel durch den Schädel durch und kleidet.
Von innen.
Von innen raus, genau. Von vorne bis nach hinten durch und kleidet den ganzen Schädel aus und geht dann runter bis zum Sacrum ungefähr und macht Züge. Also zum Beispiel, wenn wir daran denken, an früher gab es Menschen mit Gehirnhautentzündungen. Die Kinder, die Gehirnhautentzündungen hatten, die waren alle so nach hinten aufgespannt und haben sich gezogen, weil der Dura-Zug härter würde. Und die Dura zeigt und sagt uns auch ganz viel über den Menschen und über den Körper, in welchen Spannungsmustern die steht. Und da kann man sehr viel auch mit integrieren.
Ich frage deswegen, weil die Dura mich, ich wusste natürlich, warum sollte man auch was von der Dura wissen, wenn man nicht vom Fach ist, aber ich war mal bei einer Osteopathin und die hat die Dura behandelt.
Ja.
Ich habe schon viele Behandlungen in meinem Leben ausprobiert. Das war unter den Top 3 der entspannendsten Behandlungen, war die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Ja.
Ich war wie ausgeschaltet.
Ja.
Aber auf so eine angenehme Art und sie hat eigentlich nichts anderes gemacht, als irgendwie den Kopf zu halten und die Kopfhaut irgendwie zu bewegen und Druck auszuüben. Und ich war irgendwann so, ich kann nicht mehr sprechen. Es war herrlich.
Ja.
Was ist da in Spannung unter unserer Schädeldecke?
Ja, das ist auch schwierig zu sagen. In der Osteopathie lernen wir genaue Griffe, wie die Dura sich bewegt. Wir lernen das auch zu spüren.
Mhm.
Wohin hat die Züge? Wie wäre die entspannt? Und wo ist die Dysfunktion? Und das lernen wir auch mit den Schädelplatten einzustellen und vom Tonus, also von der Spannung, auch die Dura hat eine Spannung, runterzuholen und zu senken. Und das wirkt entspannend und regulierend auf das vegetative Nervensystem.
Mhm.
Deswegen fühlt man sich so ein bisschen wie auf Wolken.
Mhm.
Und das wäre das, wo schön wäre, wenn die Dura immer in ihrer optimalen Spannung stehen könnte.
Mhm. Ist sie auch irgendwie mit dem Kiefer verbunden? Ist ja auch relativ nah dran, ne?
Naja, also kann man immer nicht sagen, aber alles letztendlich in der Ganzheitlichkeit ist mit allem verbunden. Und die Dura geht durch den Schädel und die Schädelplatten sind wiederum, das Kiefergelenk ist in einer Schädelplatte mit integriert über den Unterkiefer und so ist dann doch irgendwie immer wieder über Muskeln, Nerven, Strukturen alles miteinander verbunden.
Mhm.
So kann man auch über die Dura im Osteopathischen arbeiten und den ganzen Kau- und Kieferapparat mit einstellen, der dann natürlich immer nur da stehen bleiben kann, wenn die Zähnchen passen und die Zähnchen mitmachen. Sonst kommen wir wieder an unser Anfangsthema und an so unsere Grenzen als Osteopathen.
Mhm. Ich habe das alle meine Gäste gefragt, mit denen ich über Zähne gesprochen habe und ich frage auch dich, was du teilen magst. Was sind deine absoluten No-Gos, was Zähne angeht und Kiefer?
Da gibt's schon einige, nachdem ich so viel in der Zahnmedizin unterwegs bin oder war, also immer noch, ist bin ja fast so viele Stunden neben Zahnärzten gestanden und habe geschaut dann immer, was bedeutet das für den Körper und was tut sich durch was.
Hast mit über 5000 Patientinnen und Patienten auch mittlerweile gearbeitet.
Ja, und sehr vielen verschiedenen Ärzten und verschiedene, auch Ärzte haben Talente und Fähigkeiten und sind sehr unterschiedlich. Jeder Arzt ist gefühlt anders. Aber ich denke, was ich erschreckend finde, ist, wie oft medizinische Operationen und Eingriffe durchgeführt werden, ohne dass auch einmal geschaut wird, ob auch im Kiefer irgendwelche hochrangigen Entzündungen sind. Ich hatte jetzt wieder einen Menschen, den ich in der Praxis begleiten durfte, der hat zwei neue Hüftgelenke und hat damit jetzt ganz, ganz große Probleme und wurde schon operiert, obwohl auch im Mundraum sehr große Entzündungsherde waren.
Sprechen wir über Nikos?
Also wirklich auch Wurzelentzündungen.
Ah, okay.
Und wo wirklich ein Zahn groß beherdet war, wo man auch im Röntgen oder auf dem DVT sieht. Wo aber normalerweise der Orthopäde und der Chirurg, zu dem du kommst, um ein neues Hüft- oder Kniegelenk zu bekommen, dann ist nicht sein erster Anruf zu deinem Zahnarzt und sagt, wie sieht's denn mit den Röntgenbildern aus? Ist der entzündungsfrei? Kann ich da auch in den gesunden Körper hinein operieren? Mhm. Und das sind so Zusammenhänge, wo ich mir sehr wünschen würde, dass die Medizin interdisziplinärer noch arbeiten würde, und dass wir nicht nur Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern auch schauen, wieso verbrauchen wir die denn und gibt's da irgendwelche Zusammenhänge, die vielleicht im Mund liegen? Mhm. Oder wieso operieren wir denn Hüften? Und wieso hat immer eine Hüfte eine Hüftdysfunktion oder hat sich so abgenutzt, dass man sie operieren muss? Gibt's da höhere im höheren Segment auch irgendwelche Mitursachen? Und natürlich auch Materialien. Es werden, weil es meine eigene Geschichte mit ist, bei mir waren ja zwei Themen. Also zum einen die Materialien, wie wir besprochen haben. Also es wird oft implantiert. Parallel haben wir Amalgam im Mund, noch Gold im Mund, dann kommt Titan als Implantat dazu und dann wundern wir uns, warum irgendwann vielleicht die Biochemie und das Blut nicht mehr so ganz so sind, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und zum anderen hatte ich damals, also meine Frontzähne sind auch ein bisschen unterstützt, würde ich sagen. Mhm. Meine Frontzähne als Athletin waren auch abgeknirschter. Und man weiß, dass das mit dem Blasen-Nieren-Meridian in Verbindung steht und das geht wieder über die Unterschenkel in die Beinachsen. Und das wurde natürlich von der Spannung dann auch verändert und dadurch konnte auch, denke ich, der Druck in meinen Beinen sich auch verändern, weil der Druck von oben sich verändert hat. Und so spielt's zusammen, glaube ich.
Gott, da ist noch so viel zu tun, ja. Ne? Weil ich natürlich auch unter diesen Folgen und das, ihr Lieben, absolut zu Recht, und da verstehe ich den Frust, natürlich auch dann immer wieder Menschen sagen, ja Leute, aber ganz ehrlich, ich bin gesetzlich krankenversichert, da ist ja gar nichts zu tun. Also ja. Und klar, ne, dieses Problem wird auch der Podcast hier nicht lösen.
Natürlich, ja.
Und dass es am Gesundheitssystem, am sogenannten vorne und hinten hinkt und mangelt und rumpelt und knirscht, da sind wir uns ja alle einig. Und ich wünschte, ich hätte die Lösung dafür, aber da habe ich sie nicht. Deswegen frage ich, was nach deiner Erfahrung, wonach können wir suchen? Was können wir jeder zu Hause machen? Also
ja.
Wie heißen diese Zahnärzte, die so ganzheitlich, das sind biologische Zahnärzte, glaube ich, oder ganzheitliche Zahnmedizin?
Auf meiner Webseite stehen auch ein paar, mit denen ich arbeite.
Ach, super.
Es werden immer mehr, es kommen immer mehr dazu. Wir versuchen das immer bekannter zu machen. Ich zeige auch oft Praxen, die da schon auf sehr hohem Niveau, auch mit mir zusammen auf sehr hohem Niveau hoffentlich eben arbeiten und ich mit ihnen arbeiten darf. Aber natürlich gibt es immer das Finanzthema.
Klar.
Wobei ich muss auch sagen, es endet auch nicht immer in großen chirurgischen Themen erstmal, sondern oft geht's ja nur darum, auch mal zu diagnostizieren und zu wissen, was ist überhaupt los.
Mhm.
Und Röntgen oder auch mal eine DVT-Untersuchung, die kosten jetzt nicht die Welt. Also wir bewegen uns da, Röntgen wird oft sowieso übernommen. Bei Privatpatienten wird das DVT, also eine genauere Untersuchung vom Kiefer, auch meistens übernommen. Und bei gesetzlich Versicherten ist es auch so, dass man mal sagen kann, mir ist das 300, 400, 500 Euro mal wert, das zu wissen. Also bewegen uns
Eine gute Diagnostik,
noch nicht in Summen, die man dann irgendwie nicht mehr stemmen kann. Und es sind auch oft kleine Dinge. Es sind auch oft die kleinen Dinge, an die keiner denkt, wo man nicht gleich in Bereichen ist, die man sich vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Die meisten haben da immer so ein bisschen Angst davor.
Mhm.
Aber ich glaube, je mehr auch das Wissen sich verbreitet, natürlich kannst du es dann immer mehr und besser den Menschen auch zugänglich machen.
Das glaube ich auch tatsächlich. Ja. Und was mir auch an deinem Thema so gefällt, ist eben, und deswegen bist du hier goldrichtig in diesem Podcast, dass du gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen du jetzt arbeitest seit geraumer Zeit, dass ihr an Ursachen interessiert seid.
Ja.
Weil ich glaube, dass nachhaltiges Wohlbefinden, ich will jetzt mal gar nicht von Heilung sprechen, sondern nachhaltiges Wohlbefinden, was natürlich auch viel Eigenverantwortung voraussetzt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir Menschen sind ja schon auch so drauf eingenordet, irgendwie irgendwo hinzugehen und jemand trägt einen weißen Kittel und dann sagen wir, machen Sie es weg. So.
Ja.
Aber es ist viel Eigenverantwortung gefordert, aber Ich habe einfach die feste Überzeugung mittlerweile, wenn wir nicht an die Ursachen gehen, dann wird es nachhaltig schwierig mit dem Wohlbefinden.
Ja. Ich denke, also nach meiner eigenen Erkrankungsphase kann ich sagen, wäre ich nicht auf wahre Ursachensuche auch gegangen, würde ich so heute hier nicht mehr sitzen. Mhm. Das kann ich definitiv sagen, weil die Momente, wo ich im Krankenhaus war und dann im Rollstuhl nicht mehr laufen konnte, beide Beine operiert hatte und gar kein Lebensinhalt mehr zu sehen war, das ist dann auch nicht die Lösung, sondern man muss auch, und ich habe mich auch selber auf die Suche gemacht, ich habe das studiert und das gemacht, alles. Um Puzzleteile auch zusammenzufügen, mitunter natürlich auch letztendlich auch mit für mich selbst. Mhm. Ich komme aus solchen Themen und ich weiß, wie wichtig es ist, dass alles auch in Zukunft weiter zusammenspielt für mich, für meine Familie, für die Menschen, die ich auch liebe. Und so ist, glaube ich, die Ursachensuche das Wichtigste. Und nichts geht, indem man sich hinterm Baum versteckt und so denkt, der Feind sieht einen nicht.
Mhm. Man muss. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dich zu fragen, ob du dankbar bist für das, was dir damals passiert ist. Aber dennoch hat es natürlich dir einen Weg eröffnet, ja, von dem du vor 15 Jahren nicht geträumt hättest und auf dem du ja heute unendlich viele Menschen begleitest. Also wenn du so auf deine eigene Biografie zurückblickst, auf das, was du erlebt hast, erlitten hast, ja auch, ja, muss man ja auch sagen. Wie bewertest du das heute?
Es ist das absolut Beste, was mir überhaupt passiert ist. Mhm. Und ich bin so dankbar, dass mir das auch passiert ist, weil ich habe mich so entwickelt und ich konnte durch solche Emotionen gehen, Auf und Abs und Schmerzen und keine Schmerzen. Und es war natürlich in den einzelnen Situationen schwierig, aber jetzt im Nachhinein hat es mich sehr bereichert und ich konnte Fähigkeiten ausbauen und mehr entwickeln, die ich wahrscheinlich so gar nie bemerkt hätte oder gewusst hätte. Und das ist wirklich, das Leben bringt einen schon auf seinen gedachten Weg.
Hm. Hast du die Dame von damals je wieder gesehen?
Leider gibt's sie nicht mehr.
Ach, schade.
Sie war damals schon auch alt, weise und alt. Aber ich habe 2 Jahre noch mit ihr gearbeitet und durfte sehr viel von ihr lernen, mhm, und war eine meiner interessantesten Lehrerinnen. Ich durfte in meinem Leben bei sehr tollen Ärzten, Heilpraktikern und ganzheitlich denkenden Menschen hospitieren, arbeiten, mitlaufen und so weiter. Und das war auch eines der wertvollsten Dinge, weil da ist so ein großer Wissensschatz, den wir jungen Menschen gar nicht uns erlernen können.
Mhm.
Ja. Den kriegen wir nur vermittelt durch Menschen, die schon so viel erlebt haben und so viele Menschen vielleicht auch behandelt, gesehen, geheilt, wie auch immer haben.
Deswegen ist der Medizinmann oder die Medizinfrau in den alten Stämmen auch keine 28.
So sieht's so aus.
Liebe Annika, wenn uns jetzt Ärztinnen und Ärzte zugehört haben, die Bock haben, mit dir zu arbeiten,
ja,
dann
immer gerne.
Geht es über deine Internetseite. Ihr,
genau,
findet wie immer alle Links zu Annika und zu ihrer Firma Healine. Du bist auf Instagram auch,
ja,
mittlerweile sehr aktiv. Natürlich wie immer in den Shownotes unter, ja, dieser Folge. Wie war's für dich?
Sehr, sehr toll. Vielen Dank für die Einladung. Es war
so
mir eine
gerne.
Ehre, bei dir zu sein, wirklich.
So, so gern. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Ich bin gespannt, was wir von dir noch hören.
Ja.
Und es war ja trotzdem irgendwie doch noch in a nutshell alles, was wir besprochen haben.
Ja.
Wir werden wahrscheinlich noch 20 weitere Folgen machen können.
Na, hoffentlich. Vielleicht kommt noch mehr, wer weiß.
Ja, wer weiß. Ich könnte es mir gut vorstellen.
Ja.
Danke dir, dass du da warst.
Schön war's.
Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr euch diesen Themen öffnet, dass ihr diesen Podcast teilt und ihn in die Welt schickt. Wenn ihr möchtet, dann lasst mir doch bitte auf der Plattform, auf der ihr Get Happy hört oder anschaut, bitte ein Abo da, ein Like, gerne einen Kommentar. Ihr könnt bei YouTube ein super Thanks dalassen, wenn euch das ein Anliegen ist und wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, mich symbolisch einladen wollt auf ein Stück Kuchen oder auf einen Kaffee. Ich freue mich über jeden kleinen Betrag. Auch diese Links findet ihr in der Beschreibung und in den Shownotes unter der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bitte bleibt stets neugierig, was es so Tolles alles zu entdecken gibt. Bleibt gesund und verliert die Zuversicht nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.